Also ich bin ein ziemlich musikalischer Typ, das wissen wahrscheinlich die wenigsten hier. Ich habe so mit 12 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und habe in der Band gespielt und habe viel gemacht musikalisch. Und so gesehen kenne ich mich so ein bisschen auch mit den Liedern aus. Ich habe auch früher viel Reinhard May gehört, gell? Und Reinhard May über den Wolken, gell, fällt einem dann irgendwie ein. Oder kennt noch jemand ein Lied von Reinhard May? Ja? Die kleine Kneipe. Nee, das war doch nicht der Reinhard May. Das war Udo Jürgens, oder? Nee, Moment, das war Peter Alexander, oder? Peter Alexander. Genau. Aber das Lied kenne ich, genau. Aber bitte mit Sahne, von wem ist das? Udo Jürgens, kennt jeder, genau. Dann gibt es aber auch Lieder, die mit Ereignissen zusammenhängen. Mit Ereignissen, geschichtlichen, historischen Ereignissen, wie zum Beispiel Wind of Change. Kennt das jemand? Genau, von Scorpions. Und was assoziiert man mit diesem Lied? Bitte? Genau, der Mauerfall, die Umwälzung in der Sowjetunion damals, die Auflösung des Sowjetblocks, Glasnost, Perestroika, wie das damals hieß. Und beeindruckende Lieder haben oft ein Ereignis im Hintergrund. Oder sie spiegeln ihre damalige Zeit wider. Das Lied O Heiland, reiß den Himmel auf hat seine Inspiration in einem Bibeltext aus dem Jesaja-Buch. Möchte ich gerne vorlesen, Kapitel 63, 15 bis 19. Schau herab vom Himmel und sieh herab von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Wo sind dein Eifer und deine Kraft? Das Aufwallen deiner Gefühle und deiner Erbarmen, mir hast du es nicht gezeigt. Du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Du Herr bist unser Vater, unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns umherirren, fern von deinen Wegen? Verhärtest unser Herz, sodass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück um deiner Diener, um der Stämme deines Erbbesitzes willen. Für eine kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk enteignet, dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten. Wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst schon herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erbebt wären. Hättest du doch schon die Himmel zerrissen, reiß die Himmel auf. Was für eine Verzweiflung hinter diesem Gebet des Jesaja steht. Das ist nicht einfach so, wir hören uns das an, ja, in der sonntaglichen Lese. Und das geht irgendwie hier rein, da raus, weil das auch so monoton oft dahergesagt wird. Ja? Aber wenn wir das mal mit Betonung lesen, wenn wir uns mal bewusst machen, um was es hier eigentlich geht, dann ist es ein Herzensschrei, den der Jesaja rauslässt. Ein Herzensschrei aus der Not. Und die Situation war folgende. Das Volk Israel war von 597 bis 539 in der babylonischen Gefangenschaft. Ja. Und sie waren dann zurückgekehrt nach Israel, ins Land Israel. Das war etwa um das Jahr 500 vor Christus, 539. Die Rückkehrer waren wieder zu Hause, aber was fanden sie vor? Das Land, das lag öde, das lag brach, die Äcker waren kaputt, die Häuser zerstört. Der Tempel, ja, der für sie das Allerheiligste war, wo sie Gott begegnen konnten, war nicht mehr. Ja. Da lag ein Stein auf dem, neben dem anderen, aber es war fast unmöglich, das alles wieder aufzubauen. Und sie waren wirklich zutiefst verzweifelt. Und aus dieser Herzenshaltung ist dieses Gebet von dem Jesaja. Ja. Sie mussten wirklich ums Überleben kämpfen. Und sie versuchten, es war ein hartes, war ein karges Leben, eine harte Zeit. Und sie hatten das Gefühl, Gott hat sich hier zurückgezogen. Das ist eine Wolkendecke und die Sonne, die dringt hier einfach nicht durch. Das ist die Stimme in diesem Klagelied. Das ist ein Lied, ein Klagelied eines Volkes. Und vielleicht heute vergleichbar mit einem Gospel, when Israel was in Egypt's land. Das kennen bestimmt die meisten von uns. Das ist genauso ein Lied, ja, der Sklaven auf den Baumwollfeldern, ja, die geschlagen, die misshandelt, die missbraucht, die versklavt wurden, ja, die eine ganz brutal harte Zeit hatten. Und so ähnlich in diese Kategorie würde ich dieses Gebet, das Jesaja als Lied dann auch gesungen hat, oder auch diese sehnsüchtige Klage, O Heiland, reiß den Himmel auf, in dieselbe Kategorie. Und im Kleingedruckten unter der letzten Strophe kann man dann lesen, dass das Lied von Friedrich Spee ist. Zumindest die ersten 6 Strophen. Und die letzten beiden Strophen hat ein anderer Dichter gemacht, der hat gedacht, das hört sich alles so negativ an, so schwermütig, da muss jetzt ein Happy End her, ist ja auch auf jeden Fall gut so. Aber es ist sehr interessant, wenn wir mal die Hintergründe beleuchten, auf dem dieses Lied entstanden ist. 1622, da tobte seit 5 Jahren der 30-jährige Krieg zwischen evangelischen Truppen und zwischen katholischen Truppen. Und wie gesagt, Mitteleuropa wurde verwüstet, die Hälfte der Bevölkerung wurde getötet in Verbindung mit schweren Epidemien, Cholera, Pest, Tuberkulose. Und Friedrich Spee hat es verfasst, er hat zu dieser Zeit gelebt. Vor über 400 Jahren, er war der Sohn eines adligen Amtmannes in Kaiserwerth bei Düsseldorf, da kommt er her. Und er hat eine Berufung von Gott bekommen, eine Berufung, Gott sein ganzes Leben zu weihen. Und er ist als Novize bei den Jesuiten eingetreten, in Trier, dann hat er in Würzburg studiert, er wurde zum Priester geweiht, war später Seelsorger und auch Theologieprofessor in Paderborn, Köln und auch in Trier. Und über den Dichter des Liedes Friedrich Spee hat Heinrich Böll geschrieben, gesagt, nie bot Spee billigen Trost, nie auch versank er in Trostlosigkeit, aber untröstlich war er allezeit. Wer war dieser Mann, der so, und was hat ihn so untröstlich gemacht? Was war das? Was hat ihn bewegt, dass er solch ein Lied schreibt? O Heiland, reiß den Himmel auf. Ja? Und als er 30 Jahre alt war, hat er schon weiße Haare bekommen. Er ist deswegen angesprochen worden, hey, warum hast du weiße Haare, schon mit 30 Jahren? Und dann hat Spee geantwortet, das kommt von den Hexen. Man weiß nicht genau, wann nun die Haare wirklich weiß wurden, aber man weiß von ihm, dass er als Beichtvater in den Dörfern um Würzburg herum sehr viel über das Schicksal dieser Frauen gehört hat und mitbekommen hat, die in den Verdacht gerieten, Hexen zu sein. Und er verstand, es gab einfach überhaupt gar keine Chance für diese Frauen, rauszukommen und ihrem Schicksal zu entrinnen. Es war nicht möglich. Wenn irgendjemand sie angezeigt hatte, ja, weil sie irgendwie anders waren, körperlich vielleicht eine Warze im Gesicht oder rotes Haar oder irgendwie eine Behinderung oder was weiß ich, dann war es nicht mehr möglich für diese Frauen, da rauszukommen. Und diesen Hexenwahn hat er selber erlebt und die Ehemänner von diesen Frauen, die haben sich von diesen Frauen getrennt, weil sie einfach das einfach nicht mehr ausgehalten haben. Sie haben sich von ihnen losgesagt. Und er hörte von den grausamsten Foltern, denen sie unterworfen waren. Und selbst Mädchen unter 9 Jahren wurden als Hexen verbrannt. Und das hat den Jesuitenpater, der hat sehr darunter gelitten. Er hat aber nicht nur darunter gelitten, sondern er hat auch gegen den Wahnsinn gekämpft, ja, der damaligen Zeit. Er war einer der wenigen, die aufgestanden sind und gesagt haben, hey, das ist nicht richtig, das ist kein Gottesurteil, ja, das ist einfach ein menschliches Fehlurteil, das ist zutiefst ungerecht. Wehe, dass in unserem Vaterland statt der Wahrheit Scheiterhaufen leuchten, soll er gerufen haben. Und da es auch in den Vorlesungen sagte, die er als Professor in Paderborn hielt und er hat ein Buch geschrieben über die Hexenprozesse, war es so, dass er dann selber auch ein Opfer der Verfolgung wurde. Sein eigener Orden, die Jesuiten, distanzierten sich von ihm. Er wurde ins Kriegsgebiet nach Trier geschickt, wo er dann bei der Pflege von Kranken und Verletzten an einer Seuche starb. Das war 1635. Spee war 44 Jahre alt. Und das Adventslied, O Heiland, reiß die Himmel auf, ist vor diesen Auseinandersetzungen entstanden. Und wenn man weiß, was danach kam, dann klingt das wie eine Vorahnung an manchen Stellen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Man kann sich das richtig vorstellen. Ja. Er ist zutiefst ergriffen. Er hat die Not dieser Menschen, ja, der Frauen in dem Fall, hat er zu seiner eigenen Not gemacht. Er hat sich nicht daneben gesetzt, hat gesagt, das ist eure Not, das geht mich nichts an und ich mache ein bisschen Seelsorge, sondern er hat selber darunter zutiefst gelitten und das mitgenommen. Und das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Herz, so ist Jesus. Jesus ist nicht jemand, der sich neben uns setzt und sagt, naja, jetzt helfe ich dir mal ein bisschen, sondern in dem Augenblick, wo er sich neben uns setzt und wir leiden, ob das nun Krankheit ist oder ob das Einsamkeit ist oder ob das irgendetwas anderes ist, dann nimmt er dieses Leid auf sich. Er identifiziert sich mit unserem Leiden, mit dem, wie es uns geht, mit unseren Problemen, mit dem, wie wir sind, was wir haben. Jesus identifiziert sich mit uns. Und der Friedrich Spee ist so ein bisschen auch ein Bild daraufhin. Ja? Er hat das zu seinem Leiden gemacht. Er konnte sich dem nicht entziehen. Er hat darunter gelitten und er hat geschrien zu Gott. Und deswegen dieses Lied, und deswegen habe ich das in dieser Version gewählt, weil normalerweise kennt man das so ganz getragen und gediegen, gesungen von einem schönen Chor. Aber als ich das gehört habe, dachte ich, das bringe ich jetzt mal so. Und da kommt diese Betonung, ja, diese Leidensfähigkeit kommt darüber. Und ich bin sicher, dass der Sänger, der Daniel Behle, sich mit der Geschichte dieses Liedes auseinandergesetzt hat. Sonst hätte er es nicht so gesungen. Und ist es nicht so, wenn jemand so singt und ruft, O Sonne, geh auf, ohne dein Schein in Finsternis wir alle sein, O Sonne, Jesus, geh auf, komm, dann ist er natürlich auch empfindsam für die Leiden anderer Menschen. Und das ist so uns ein Stück weit, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber davor fürchten wir uns, ja, dass uns die Not, die wir sehen, zu sehr ergreifen könnte, ja. Dass es zu sehr an uns herankommen könnte, dass es uns wirklich etwas ausmachen könnte. Aber diejenigen, die wirklich sich nach Gott sehnen, nach Jesus sehen, nach seinem Durchkommen, die sind auch empfänglich für das, was um sie herum geschieht, für das Leid, das Menschen angetan wird, den Schmerz, der daraus entsteht. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen, und komm Gott, komm, brich durch. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, O Heiland, fließ. Und in der zweiten Strophe beginnt die Klage sich zu wandeln. Und der Wunsch verändert sich, der Bittende, der sieht dann, die Wolken werden nicht einfach abziehen, sie müssen sich abregnen. Und dahin geht die Bitte in der zweiten Strophe. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. Der Regen ist natürlich ein Bild für Tränen, für die Tränen, die wir vergießen. Und manchmal muss man sich ausweinen über die eigene Not, über die Not vielleicht in der Familie, vielleicht auch über die Not in der Gemeinde, vielleicht über die Not, die Kindern und Frauen geschieht heutzutage, ja, an den Ärmsten der Armen, an den Schwächsten. Und das ist auch gut so. Wer klagt und zweifelt, der verrät Gott nicht, sondern ist ihm gerade besonders nah. Denn Christus kannte das Leiden selbst, hat auch geweint und geklagt. Und das Lied, das sagt es so, dass mit dem Wasser vom Himmel auch der König über Jakobs Haus ausregnet. Es sind auch Gottes Tränen über das Leid der Welt. Und wo dieser Regen fällt, da kann das Land wieder fruchtbar werden. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubeln ernten, heißt es im Psalm 126, Vers 5. Das wollen wir alle mit Jubel ernten. Aber mit Tränen sehen, das machen wir alle nicht so gerne. Das ist dann etwas schwieriger. Und O Heiland, reiß die Himmel auf, es ist ursprünglich, habe ich ja schon gesagt, ein Schrei, der uns aus dem Alten Testament herüberschallt. Und diesen einen Wunsch haben Jesaja vor 2500 Jahren, Friedrich Spee vor 400 Jahren und viele Christen heute gemeinsam, oder etwa nicht? Oder wollt ihr nicht sehen, dass Gott durchbricht? Was macht die Not dieser Welt mit dir? Hast du schon abgeschaltet und denkst, wir können sowieso nichts daran ändern? Was macht die Not dieser Welt mit dir? Tja, sie scheint ziemlich weit weg zu sein. Wann haben wir das letzte Mal für unsere Mitmenschen geschrien? Jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit sucht Gott wieder Menschen, die sich vom Schicksal der Leidenden dieser Welt treffen lassen und die innerlich vor Gott auf die Knie gehen und für sie eintreten. Gott, komm herunter. Mach deine Himmelstüre auf. Ja? Und wir schwelgen so zwischen Romantik, ja, Lebkuchen mögen wir alle, Gewürzspekulatius, ja, ich liebe das Zeug, tut mir zwar nicht gut, aber es ist eine gute Sache und eine besinnliche Zeit, ja, was ist eine besinnliche Zeit? Besinnlich, klar, dass wir zur Ruhe kommen, aber eigentlich ist die Adventszeit eine besinnliche Zeit in der Form, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir unsere Perspektive neu einstellen auf Jesus, auf das, wie er ist, auf sein Herz und auf das, was von seinem Herzen kommt. Und wir wollen natürlich nur die eine Seite von Gottes Herzen. Und das ist die Freude, das ist der Friede, das ist Gottes, ja, wie soll ich sagen, dass es uns einfach gut geht. Aber auf der anderen Seite, die Medaille hat zwei Seiten, ist es so, dass Gott leidet um diese Welt und dass er immer noch dasteht und einfach möchte, dass wir nicht im damals leben, in das, was früher mal war, auch die Erinnerung an früher, die Familie. Und man wünscht sich dann irgendwie in der Adventszeit, ja, ach, es müsste so sein wie damals. Man hat irgendwie so eine Erinnerung im, dass es irgendwie ganz toll gewesen ist. Ja? Und Gott will auch nicht, dass wir in der Zukunft leben. Ja? Es ist zwar gut und schön, dass wir sagen, Jesus, komm bald. Und wir wollen natürlich, dass Jesus wiederkommt. Wir wollen, dass er diese Welt verändert, ja, und dass er diese Welt neu macht. Und das ist gar keine Frage. Aber Jesus sucht Menschen, die erwarten, dass er jetzt kommt, in dieser Situation, in die Not dieser Welt. Das ist Advent. Komm, Herr Jesus, aber komm jetzt. O Heiland, reiß den Himmel auf. Jetzt über die Not in unserem Land zum Beispiel, ja. Vor kurzem war ein Bericht im Fernsehen über eine Partei, die vorgeschlagen hat, den Paragraphen 218 vollkommen zu streichen. Das war die, ich will nicht sagen, welches war, ist auch egal. 219 und 218 sollten komplett gestrichen werden und Abtreibung total freigegeben werden bis zum 9. Monat. Das muss man sich mal vorstellen. O Heiland, reiß den Himmel auf und verhindere das. Ja? Gott sucht Beter, die eintreten, die das sehen und die sagen, Gott, das darf nicht sein. Du musst etwas tun, du musst das verhindern. Ja? Diese Not einfach nehmen. Und Gott erhört Gebet. Ja? Wir waren jetzt im Bahnhofsviertel unterwegs und ich habe folgendes Gebet gesprochen. Ich arbeite ja auch mit obdachlosen Menschen, mit sozial schwachen Menschen und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte wieder erleben, dass Menschen sich bekehren. Ich will einfach, ich brauche das einfach, ich will einfach sehen, dass Leute sich bekehren. Ja? Und in den letzten zwei Wochen durfte ich mit zwei Männern beten, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Ja? Und das ist so ein Vorrecht. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil in der tiefsten, allertiefsten Not, Drogenabhängigkeit, ja, AIDS, psychische Erkrankung und, ja, Gewaltproblematik, Gott will sich offenbaren. Gott ist doch der Herr. Er ist doch der Herr der Herren. Er ist der mächtige Herr. Er kann doch den Unterschied machen. Egal, was es ist. Ja, und wenn Gott einen Drogenabhängigen, ja, zum Glauben führen kann, dann kann er dir auch in deiner Situation helfen, in deiner Not helfen. Und das möchte er, das möchte er. Und er will, er sucht Menschen, die sich vom Schicksal der Leidenden dieser Welt treffen lassen und die innerlich vor Gott auf die Knie gehen und für sie eintreten. Ich konnte nicht mit den Leuten beten, weil ich irgendwie ein besonderer Typ bin. Ich konnte mit den Leuten beten, weil ich einfach gesagt habe, Jesus, ich will das erleben. Und klar sind wir hingegangen, ja, ist logisch, das musst du natürlich schon machen. Und dir einfach, das darfst du machen, dir eine Not von Gott aufs Herz legen lassen und dir zeigen, wo du den Unterschied machen kannst, wo du hingehen kannst und wo du Menschen einfach begleiten kannst und sie zu Jesus führen kannst, in irgendeiner Form. Auch wenn das nur ein kurzes Wort ist, was du sagst, ob das ein Stück Kuchen ist, den du weitergibst, mit einem Bibelvers, ob das irgendetwas ist. Gott arbeitet mit unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Und wir denken oft, das ist so wenig, was ich bringen kann und was ich machen kann. Und für dich ist es wenig, aber Gott arbeitet mit unseren wenigen Möglichkeiten und macht daraus ganz, ganz viel. Deswegen, ich will euch wirklich ermutigen, auch so zu beten. Herr, ich will jemanden zum Glauben führen. Bete doch mal. Bete doch mal so. Herr, ich will die nächsten Monate, im nächsten Monat jemanden zum Glauben führen. Ich will das erleben. Ich will, dass ich für jemanden bete und er wird geheilt. Ja? Und ja, lasst uns doch mal wirklich das erwarten, dass Gott das tun will. Er will es durch dich tun, er will es durch mich tun. Ja? Aber das Einzige, was wir brauchen, ist ein offenes Herz. Einfach zu sagen, Jesus, mach das. Und wir sind hier nicht die, wie soll ich sagen, die tollen Leute. Ja? Das sind wir schon, aber wir haben jetzt nicht die super Gaben oder die super Fähigkeiten, ja, dass wir das einfach machen könnten. Aber das ist genau Gottes Möglichkeit. Er arbeitet mit schwachen Menschen. Und das ist gut. Und es gibt vieles auf der Welt, da stehen wir machtlos daneben. Können dem Unrecht, dem Egoismus, der Gottlosigkeit nicht Einhalt gebieten. Und dann haben wir das Gefühl, Gott, nur du kannst da helfen. Gott, nur du kannst da helfen. Und ich habe mich vorhin mit dem Hans unterhalten, fällt mir gerade ein. Und wir haben gesagt, dass unsere Probleme Gottes Möglichkeiten sind. Unsere Probleme sind für Gott die Möglichkeit, sich zu offenbaren und durchzubrechen. So, also unsere Probleme als Gottes Möglichkeiten. Das ist doch mal ein ganz anderer Blick. Ich habe ein Problem, juhu, Herr Jesus, du kannst dich wieder offenbaren, du kannst einfach da hineinkommen, du kannst das wenden, du kannst wirklich etwas tun und dich da offenbaren, ja, und die Situation verändern. Das will Jesus. Er will, dass wir einfach zu ihm kommen mit unseren Schwierigkeiten. Wenn wir an Advent denken, ja, dann da geht es um eine offensive Erwartungshaltung. Wie gesagt, es geht nicht darum, was früher mal war und auch nicht, dass Jesus mal wiederkommt, sondern dass er jetzt kommen will in die Not der Welt, in deine Not, in die Not deiner Nachbarn, in die Not der Sklaven dieser Welt, in die Not der Kinder dieser Welt, die missbraucht werden und so weiter und so fort. Ja. Da kannst du all das einsetzen, was dich bekümmert, deine Familie, deine Nachbarn und so weiter. Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Und man hat da so entsprechende Assoziationen, wenn man mit Hollywood-Filmen, mit Actionfilmen vertraut ist, wie da so plastisch die Himmelstür krachend auffliegt aus den Angeln und so ein unbeschreiblich helles Licht strahlt uns entgegen. Und dann tritt mit festem, entschlossenen Schritt Gott heraus. Ja? Aber Gott ist natürlich nicht so eine Gestalt wie der Terminator. Und unsere Welt ist nicht Hollywood. Und unsere Probleme werden auch nicht nach unseren Drehbuchwünschen gelöst. Wir haben eine Welt, in der das Elend und das Unrecht offen, sichtbar und bedrängt im Raum stehen. Jammertal nennt Friedrich Spiel unsere Welt. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Und das Jammertal, das ist eigentlich eine passende Beschreibung vieler Zustände auf unserer Erde. Und wir sehen das Elend der Welt ganz ungeschminkt. Und selbst wenn uns heute einiges sehr schön, elegant und auf Hochglanz poliert vorkommt, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, hinter edler Fassade gibt es sehr, sehr viel Bejammernswertes. Und Gott will die Welt mit sich versöhnen. Dafür gibt es den Advent. Und Advent ist mehr als nur eine beschauliche Einstimmung auf Weihnachten. Und ist auch nicht etwas, was wir dann irgendwie Heiligabend abtun und dann feiern wir Heiligabend und dann kommt was Neues, sondern das, was ich jetzt hier versuche rüberzubringen, ist eine grundsätzliche Einstellung, die wir ins neue Jahr mit hineinnehmen können. Gott will uns nicht besinnlich machen, sondern wie ich schon gesagt habe, zur Besinnung bringen, unsere Perspektive auf ihn hin ausrichten. Und Jesus ist ja nicht in Pomp und Gloria geboren, er ist ja nicht in Jerusalem aufgetreten, er ist in einem kleinen, unscheinbaren Dorf in Bethlehem aufgetreten, ja, in Brothausen, sage ich mal, ja, weil Haus des Brotes heißt das auf Hebräisch. Und also im Prinzip in einem Umfeld, wo Familie sich abspielt, wo unser Alltag sich abspielt, wirklich auf der Ebene der Füße, ja, da wo auch Probleme sind, wo Nöte sind, Beziehungsprobleme sind, ja, wo man miteinander nicht klarkommt, ja, wo auch Hunger ist, innerer Hunger und auch äußerer Hunger. Und Gott will uns ein Stück weit aus unserer Komfortzone rausholen, weg von unserer Bequemlichkeit hin zu Gottes Herz für die geistlich sterbende Welt, der Gottes Verheißung gilt.